Hey du, herzlich willkommen zum Riot Dogs Riot Your Heart Podcast Folge Nummer 11. Mein Name ist Milena, ich unterstütze Mentorenteams auf dem Weg zum harmonischen und bedürfnisorientierten Miteinander durch den Fokus auf Bindung und Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Und meine Spezialisierung liegt dabei bei Tierschutz und Straßenhunden. Heute habe ich eine ganz besondere Folge mitgebracht, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Es ist nämlich mein ganz persönlicher Erfahrungsbericht und Reisebericht, in dem ich euch die Geschichte erzähle, wie ich mir damals 2019 ein altes Auto gekauft habe, 6 Monate darin gelebt habe und damit von Leipzig bis zum Nordkap mit meinem Hund Kalle gefahren bin. Euch erwartet einige Tipps und Infos zum Thema Reisen mit Hund, auch ganz allgemein. Dann natürlich meine persönliche Geschichte und ich gehe auf eure Fragen ein, die ihr mir via Instagram zukommen lassen habt. Ich freue mich sehr, habe schon ganz lange Bock auf diese Folge und hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen und davon lernen. Ganz viel Spaß damit. Ich versuche die Geschichte chronologisch zu erzählen, um so ein bisschen Struktur beizubehalten und eure Fragen währenddessen mit einflechten zu lassen, wenn es sich anbietet. Okay, ich hatte 2019 die Idee, mir ein Auto zu kaufen, es so auszubauen, dass ich darin schlafen kann und damit bis zum Nordkap zu fahren, beziehungsweise war die geplante Route von Leipzig über Dänemark, Schweden, Norwegen zum Nordkap, über Finnland wieder Richtung Baltikum, dann runter nach Griechenland und zurück nach Deutschland. Dafür hatte ich 6 Monate eingeplant. Am Ende wurden es nur 4 Monate und die Reise wurde quasi im Baltikum beendet, beziehungsweise ab dort wurde die Route geändert und es ist nicht mehr nach Plan verlaufen. Ich bin dann übers Baltikum über Polen zurück nach Deutschland, dazu später mehr. Und ich habe das so angestellt, dass ich meine Wohnung in der Zeit auch für 6 Monate untervermietet habe. Das heißt, es gab kein Zurück. Das Auto habe ich mir extra für diesen Zweck gekauft, das hatte ich vorher noch nicht. Habe das echt glaube ich, es war zeitlich wirklich knapp, 3 Wochen, glaube ich, vorher, also vor geplantem Start. Der Start war der 1. Juli 2019 und ich habe das Auto 3 Wochen vorher abgeholt und in den 3 Wochen dann Vollgas ausgebaut. Und da hat mich dann auch schon die erste Frage erreicht von euch, nämlich, ob ich das alles selbst gemacht habe. Ja, ich habe das alles selbst gemacht. Ich habe nicht mal den Baumarktmitarbeiter um Hilfe gebeten. Und ja, ich bin auch manchmal ein bisschen verzweifelt, aber ich habe es am Ende hingekriegt. Ich habe meinen Wunschausbau angefertigt. Ich hatte keine Werkzeuge. Ich hatte auch kaum Geld. Die Zahlen dazu nenne ich euch gleich. Ich habe es trotzdem hingekriegt. Ich habe mir Werkzeug geliehen. Ich habe sehr, sehr viel Zeit im Baumarkt verbracht. Oft sogar einfach auf dem Parkplatz vorne dran. Habe dort rumgetüftelt und rumgewerkelt am Auto und bin dann immer sofort wieder rein, weil ich ständig irgendwas gebraucht habe, immer was Neues auftaucht, ein neues Problem entstanden ist. Deshalb habe ich den Großteil einfach gleich auf dem Parkplatz dort erledigt, beziehungsweise habe ich den Grundausbau in meiner Küche angefertigt, die ich kurzfristig zu einer Werkstatt umfunktioniert habe. Der Ausbau war so, dass ich einen Bett hatte, das man tagsüber umfunktionieren konnte wie so zu einem Sofa und das konnte man eben ausklappen. Dann war es 1,20 Meter breit und es war 1,60 Meter lang. Ich bin 1,67 Meter groß, aber ich lag ja nie kerzengerade drin und mit ein bisschen angewinkelten Beinen oder ein bisschen Schräglage hat das ganz gut geklappt. Und daneben hatte ich so eine, wie so eine kleine Kommode. Ich teile mit euch auch Fotos auf Instagram, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. So ein Sideboard habe ich mir gebaut, das oben eine Klappe hatte, die man aufmachen konnte. Dort hatte ich kleine Boxen drin, da war mein Badezimmer, meine Küchengewürze, und so ein bisschen Schnickschnack, der Erste-Hilfe-Koffer. Und unten hatte ich einen großen Stauraum, also in der unteren Hälfte dieses Sideboards für Campingstühle und Wasserkanister, Duschkopf und solche Sachen, Schuhe. Und unter dem Bett waren 4 große Kisten. Da war auch aufgeteilt für eine Kiste mit Klamotten, eine Kiste für Küchensachen, Pfannen und alles Mögliche. Auto-Equipment, Reparaturmaterial, was man eben so braucht, das war mein Stauraum. Und in diesen 4 Kisten und in diesem Sideboard hatte ich alles, was ich für geplante 6 Monate zum Leben brauchte. Das Auto war jetzt nicht irgendwie ein fancy Van oder so, es war ein Renault Kangoo. Also nicht besonders groß, darum hatte dieses Bett auch diese Maße. Und ja, ich bin da alleine mit gereist und ja, ich habe es auch alleine, das Auto alleine besichtigt, ausgewählt, aufgemotzt, also im Sinne von Ausbau parat gemacht. Und alleine bin ich die Reise aber nicht angetreten. Ich bin mit meinem Hund Kalle, der war zu dem Zeitpunkt, lass mich überlegen, 10 Jahre alt und ich hatte ihn seit 2 Jahren. Er stammt aus dem Tierschutz, hat 8 Jahre auf der Straße gelebt in Rumänien, war das 2. Jahr bei mir und wir sind gemeinsam diese Reise angetreten. Genau. Wie habe ich das finanziell angestellt? Die Frage hat mich auch erreicht, nämlich wie habe ich in der Zeit Geld verdient? Also in der Zeit des Reisens. Die Antwort ist, ich habe gar kein Geld verdient in dieser Zeit. Ich war bis kurz vor der Reise noch Student und habe mich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Den Studentenstatus habe ich dann verloren kurz vorher. Das heißt, ich musste die Versicherung selbst bezahlen, also die Krankenversicherung. Und ich bin dann ja circa 3 Monate davor Vollzeit arbeiten gegangen. Ich war Briefträgerin, habe mit dem Fahrrad Briefe ausgetragen in Leipzig und habe damit Geld verdient, das ich dann gespart habe für diese Reise und habe natürlich sehr, sehr sparsam gelebt. Und um es mal in Zahlen zu nennen, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich insgesamt dann 3.000 Euro ungefähr zur Verfügung circa. Das Auto habe ich mir gekauft. Ich glaube, es war Baujahr 2004, also echt alt, habe ich gekauft für 1.400 Euro. Es war ein altes Handwerkerauto mit einer LKW-Zulassung. Das heißt, es war hinten schon komplett leer und ausgehöhlt. Hatte so eine coole Leiterklappe, die man hinten oben aufklappen konnte. Die hat sich später als sehr praktisch erwiesen, weil man so eine Luftzufuhr hatte und trotzdem alle Fenster und Türen dabei geschlossen halten konnte. Ich habe dieses Auto sehr geliebt. Um es zu spoilern, ich habe es nach der Reise leider verkaufen müssen, weil ich es finanziell nicht mehr halten konnte und es halt dann auch nicht mehr gebraucht habe. Aber es war alt. TÜV hatte es noch für ein Jahr. Und ja, ich hatte Angst, dass es mir irgendwie auseinanderbricht, aber es hat durchgehalten die ganze Zeit, bis auf eine Reifenpanne, die ich mal hatte, aber die erzähle ich gleich nochmal. Also ich hatte Budget ungefähr 3.000 Euro, dafür habe ich mir von 1.400 Euro das Auto gekauft und der Ausbau hat circa, wenn man bedenkt, dass ich das ganze Werkzeug geliehen habe, das meiste, manche Sachen musste ich mir auch kaufen, 300-400 Euro gekostet. Ne? Das Holz, das ich verwendet habe, es war ja nicht so viel, dadurch, dass ich nicht so viel Platz hatte. Ich habe einen Boden drin verlegt. Die Isolierung ist weggefallen aus finanziellen Gründen und ich hatte ja auch vor, im Sommer zu reisen, allerdings natürlich nach Skandinavien. Isolierung war aber nicht mehr drin finanziell. Deshalb habe ich einfach in eine sehr, sehr dicke, gute Winterbettdecke investiert und bin damit eigentlich ganz gut gefahren. Die Frage nach dem Equipment. Was habe ich erst mitgenommen jetzt in Bezug auf den Hund? Ich habe natürlich für mich sämtliches Camping-Equipment gehabt. Ich hatte einen Wasserkanister, der hat, ich glaube, 10 Liter gefasst, den ich dabei hatte. Und so ein paar klassisches Camping-Equipment, was man eben so braucht. Stirnlampe hat sie als täglicher, treuer Begleiter zum Beispiel. Für den Hund hatte ich natürlich Leine und Geschirr, wie man das zu Hause eben auch täglich benutzen. Ich hatte zusätzlich ein Halsband für ihn mit. Er trägt sonst kein Halsband, aber dort habe ich ihm eins mitgenommen, ein sehr dünnes, unauffälliges erstmal, das er die ganze Zeit tragen sollte. Aus Sicherheitsgründen im Sinne von, daran war meine Adresse befestigt, meine Telefonnummer befestigt und ich wollte das für den Fall, dass er, wenn wir halt im Auto schlafen, und er das Geschirr nicht anhat, aber trotzdem mal irgendwie, weil ich irgendwie schnell das Auto verlasse und die Tür noch offen ist, abhauen sollte, rausflitzen sollte, er aus irgendeinem Grund das Geschirr gerade nicht anhat, wo nämlich auch die Adresse und Handynummer immer draufsteht, trotzdem nicht nackt rumläuft, sage ich mal. Er hat natürlich noch seinen Chip, aber das ist natürlich der schnellere Weg. Genau, und dann hatte ich eine Schleppleine mit und eine Flexileine, natürlich Näpfe, Futter. Zu dem Zeitpunkt hat mein Kalle Trockenfutter bekommen. Das hat das Ganze natürlich sehr, sehr einfach gemacht. Ich habe mir vor Abreise nochmal einen großen 12-Kilo-Sack gekauft, habe den hinter den Fahrersitz geklemmt und er hat damals auch alles vertragen und war da total unkompliziert und konnte mir dann während der Reise Nachschub kaufen. Habe sogar teilweise genau diese Futtersorte wiedergefunden, je nachdem, in welchem Land ich gerade war. Aber sonst war es auch problemlos und Hundefutter kann man auf der ganzen Welt kaufen, zumindest in Europa. Genau, und dann habe ich das einfach nachgekauft. Jetzt mittlerweile koche ich selbst für ihn. Da wäre das natürlich nicht mehr so einfach, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Entweder man hat den Luxus von einem Kühlschrank, den man im Auto hat, oder man hilft sich aus mit Flocken oder mit Babygläschen fürs Gemüse, mit Reinfleischdosen, vorgekocht, kocht jeden Tag frisch, je nachdem, was für Ressourcen und Kapazitäten man hat und in was für einem Van man unterwegs ist. Meiner war, wie gesagt, sehr, sehr klein. Genau, dann hatte ich für ihn natürlich seinen EU-Heimtierausweis dabei, hatte einen Erste-Hilfe-Set, das in erster Linie der Verbandskasten des Autos war. Da sind ja auch viele Basics drin, die für den Hund angewendet werden können. Und natürlich Desinfektionsmittel, Schmerzmittel, sowohl für mich als auch für den Hund. Einfach so ein paar Basics, die ich im Notfall dann parat habe. Dann hatte ich, glaube ich, noch einen Vorrat an ein paar Kausnacks mitgenommen und so ein Futterball für Regentage, wenn es mal langweilig ist, dass er da eine Beschäftigung hat, wo man das Futter so rausfriemeln muss. Genau. Ja, wie gesagt, die Route war dann erstmal von Deutschland nach Dänemark. Da war ich nicht sehr lange. Also ich habe ziemlich Gas gegeben. Es gab keinen Tag, wo ich einmal am selben Ort war. Also ich war jede Nacht woanders. Das hang damit zusammen, dass ich, eigentlich wäre ich schon gern früher losgefahren, aber das mit dem Auto hat sich alles so ein bisschen hingezogen. Ich habe lange gebraucht, bis ich eins gefunden habe, dass meine Vorstellung und mein Budget vor allen Dingen entsprach damals. Und ich wollte eben zum Nordkap und ich wollte dann noch ankommen, solange noch einigermaßen Sommer ist, einfach weil, wie gesagt, die Isolierung gefehlt hat und ich da noch vor dem ersten Schnee ankommen wollte. Das ist mir auch gelungen. Ich war dann Ende August sind wir angekommen. Es hatte da nachts 0 Grad, aber kein Schnee. Und diese Nacht haben wir auch ganz gut überstanden mit Wärmflasche und gegenseitigem Körperkontakt unter der Bettdecke. War es zwar kalt, aber wir haben mit diesen Hilfsmitteln das ganz gut hingekriegt. Und sonst war das Wetter angenehm und auch nachts angenehm durch die dicke Decke. Der Vorteil war natürlich, dadurch, dass ich in den Norden gefahren bin und es kühler wurde, während im Sommer in Deutschland noch Sommer war, dass das Auto sich nicht so aufgeheizt hat. Ja, also wir haben nie geschwitzt quasi. Es war immer sehr angenehm und ich konnte dann auch schon nach wenigen Wochen auch Kalle mal alleine lassen im Auto, weil es einfach die Temperaturen niedrig waren. Und in den ersten Wochen, wo es tagsüber schon noch etwas wärmer war, habe ich den Einkauf auf abends verlegt oder sehr, sehr früh morgens, wo es dann schon dunkel war. Beziehungsweise in Skandinavien wurde es ja dann gar nicht mehr dunkel, weil Sommer war. Das war auch sehr praktisch, weil ich dadurch quasi nie Strom für Licht brauchte und somit auch einen riesen Sicherheitsaspekt bzw. Sicherheitsgefühl damit so ein bisschen abgehakt war, weil wenn es nicht dunkel ist, ist alles schon mal ein bisschen weniger gruselig, weil auch die Frage kam, ob ich mich sicher gefühlt habe, aber da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Also, dass es immer hell ist im Sommer in Skandinavien, hat sehr geholfen. Und auch nachts nochmal raus mit dem Hund oder so, war natürlich dadurch sehr angenehm. Dann habe ich so ein paar How-To-Fragen. Wie habe ich geduscht? Ich hatte den besagten Wasserkanister und ich habe einen Duschkopf gekauft, so einen Camping-Duschkopf. Kann man sich vorstellen wie ein ganz normaler Duschkopf mit einem Schlauch und unten ist aber so eine Pumpe dran, die man in jedes x-beliebige Wasserbehältnis tunken kann. Lädt man auf über USB, das heißt, ich habe das im Auto geladen während der Fahrt und habe das dann in meinen Wasserkanister gehangen. Habe es außen an meinem Auto befestigt und habe damit mehr oder weniger normal geduscht. Das Wasser war natürlich sehr begrenzt, aber es hat immer ganz gut hingehauen. Wenn es kalt war und ich den Luxus hatte, gerade ganz guten Vorrat an Gasflaschen zu haben, habe ich mir davor im Kochtopf ein bisschen Wasser erwärmt, zumindest die Hälfte, damit es nicht ganz so kalt war, weil draußen war es dann irgendwann auch echt kalt. Ja, ansonsten auch in Flüssen und Seen, da natürlich ohne umweltschädigende Shampoo oder so. Also wenn ihr das machen solltet, bitte nutzt da nichts, was der Umwelt schaden könnte. Genau. Wie habe ich es mit Tierarzt gemacht? Wie gesagt, ich hatte mein erstes Hilfeset dabei mit dem Nötigsten. Und ansonsten, ja, habe ich natürlich mich im Vorhinein informiert, wo es Tierärzte gibt. Aber dadurch, dass ich, wie gesagt, jeden Tag woanders war und morgens noch nicht wusste, wo ich abends landen werde, war das, ja, wie soll ich sagen, nicht immer sehr up-to-date. Und ich habe tatsächlich nie einen Tierarzt gebraucht, zum Glück. Beziehungsweise einmal habe ich einen Tierarzt gebraucht, als ich von Schweden nach Norwegen gereist bin, weil Norwegen eine frische Wurmkur vorschreibt, die nicht älter als 24 bzw. 48 Stunden sein darf. Und da ich ja schon zu dem Zeitpunkt länger in Schweden war, musste ich einfach dort zu einem Tierarzt und das frisch machen lassen. Aber es gab keine medizinischen Notfälle, wegen denen ich den Tierarzt besuchen musste. Worüber ich sehr, sehr dankbar war, das war natürlich eine Sorge, die ich immer mit dabei hatte, vor allen Dingen, als ich dann sehr oben im Norden war, wo es einfach nichts mehr gibt und man schon teilweise echt weg von der Zivilisation ist. Vor allen Dingen, weil dann irgendwann Nebensaison war, da waren auch keine Touristen mehr. Und dann war man echt oft sehr alleine und hat teilweise Stunden gebraucht, bis die nächste Stadt oder Dorf kam, wo irgendwas gewesen wäre. Da bin ich einfach ins Vertrauen gegangen und in die Hoffnung, dass nichts passiert und es ist gut gegangen. Ansonsten gibt es da natürlich auch Bergwacht und Notdienste, aber die brauchen natürlich Zeit. Aber auch da sind das Institutionen, deren Nummern man sich im Vorhinein aufschreiben kann und notieren kann und dann im Notfall darauf eingehen kann, wenn man Empfang hat, da wo man gerade ist, weil das war nicht immer der Fall. Was habe ich so erlebt? Ich habe ganz, ganz viele schöne Erfahrungen gesammelt. Es war eine mega Erfahrung, alleine als Frau das zu machen. Ich habe sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Eigentlich war ich nur in der Natur unterwegs, bis auf ich war einmal in Helsinki, einmal in Oslo. Und im Baltikum war ich auch so in den Hauptstädten, aber sonst war ich wirklich immer, immer in der Natur. Und das war mega schön einfach, die immer so vor der Tür zu haben. Und sonst war es natürlich für mich und Kalle ein mega Erlebnis, das uns nochmal sehr, sehr, sehr eng zusammengeschweißt hat. Ich habe davor eigentlich schon, wie gesagt, er war 2 Jahre da bei mir, so das Gefühl gehabt, okay, jetzt sind 2 Jahre rum, wir haben uns richtig gut eingespielt, wir sind eng miteinander, unsere Bindung ist total sicher und stabil. Es kann jetzt gar nicht mehr besser werden. Und dann kam diese Reise und wow, es hat sich nochmal so einiges getan und es ist nochmal einiges passiert, was ich davor nicht für möglich gehalten habe. Das hat uns nochmal so, so eng zusammengeschweißt, weil wir natürlich, oder weil ich uns natürlich in Situationen gebracht habe, wo wir beide neu waren, beziehungsweise wo ich in unbekannte Situationen ging, wo ich unsicher war. Also hier in unserem Alltag habe ich irgendwie so die Sicherheit, ich weiß, wie es läuft, ich kenne mich aus, ich spreche die Sprache, habe so meine Routine, aber da war halt alles auf den Kopf gestellt. Und aus dieser Unsicherheit heraus haben wir uns quasi noch enger miteinander verbunden, weil wir so die einzigsten Konstanten waren. Und weil wir eben so auf so engem Raum so lange gelebt haben. Am Ende waren es ja gute 4 Monate, ein bisschen mehr, wo wir so zu zweit unterwegs waren, wo wir ja in diesem Auto gelebt haben und natürlich jeden Tag ein Abenteuer erlebt haben. Jeden Tag war irgendwas aufregend, jeden Tag eine neue Umgebung, jeden Tag neue Spazierwege, jeden Tag neue Begegnungen, Tierbegegnungen in erster Linie, weil wir ja in der Natur waren. Genau, und da gab es natürlich auch Momente, die nicht so cool waren. Zum Beispiel einmal, es war so, ich lag im Auto und habe ein Buch gelesen, hinten im Bett. Kalle war draußen, er war immer angebunden am Auto an der langen Schleppleine. Also er war allgemein sehr, sehr oft an der Leine eigentlich. Die meiste Zeit einfach aufgrund dessen, dass er jagdlich sehr ambitioniert ist und wir nur in der Natur waren, wo es von sehr, sehr viel Wild gewimmelt hat. Es sind natürlich Elchen begegnet. Es gab teilweise auch Bären in den Gebieten, wo wir uns aufgehalten haben. Und da war er einfach aus Sicherheitsgründen und aus Respektsgründen meistens an der Leine. Und natürlich, weil ja, in der wilden, rauen Wildnis Skandinaviens nochmal eine andere Nummer ist, abzuhauen als hier im Stadtpark in Leipzig. Da würde ihn halt auch niemand mehr sichten oder irgendwie einfangen können, sondern dann ist echt, ja, wird es ganz schnell dunkel. Und weil ich natürlich, ne, also diese Wichtigkeit, die wir aneinander hatten, weil wir nur uns hatten in diesen Situationen, die wurde nochmal so, so viel präsenter. Natürlich ist es auch eine Vollkatastrophe, wenn der mir hier abhauen würde, aber dort hatte das ganz anderes Gewicht, weil er natürlich auch im großen Teil zu meiner Sicherheit beigetragen hat. Ohne Hund hätte ich diese Reise wahrscheinlich nicht gewagt. Mit ihm habe ich mich natürlich sicherer gefühlt. Okay, aber wie war diese Situation? Also ich lag im Auto, habe ein Buch gelesen. Er war an der Schleppleine angebunden und eigentlich habe ich die immer... Ich hatte so eine Lasche am Auto, das, wo die Tür eingehakt war oder so über der Anhängerkupplung, ein sehr stabiles Stück, wo man nicht rausreißen könnte oder so. Und der war da eigentlich immer befestigt, aber da war ich irgendwie so geparkt an einem Baum, Entschuldigung, dass ich ihn am Rückspiegel festgebunden habe. Und das hat auch gut geklappt und er hat da gechillt, alles war schön, es war abends, es war natürlich hell, wie gesagt, weil es immer hell war. Und plötzlich gab es einen riesen Ruck und das Auto hat so kurz so gewackelt, es gab so einen Ruck und ich dachte so, hä, was ist denn jetzt passiert? Dachte irgendwie, weiß ich nicht, wird jetzt irgendwas gegen das Auto irgendwie gerannt und dann bin ich raus und habe nur gesehen, dass... die Schleppleine zwar noch da war, aber ein Stück gefehlt hat und Kalle weg war. Und dann sehe ich nur so am Horizont, wie er Schafen hinterherjagt. Ihr müsst wissen, in Norwegen und ja doch hauptsächlich in Norwegen laufen viele Schafe einfach frei durch die Landschaft. Deshalb ist da natürlich auch Leinpflicht. Und deshalb, ähnlich wie bei uns, dürfen die Hirten oder Jäger dann auch Hunde abschießen, wenn die erwischt werden beim Jagen von diesen Schafen, ja. Und dann stand ich da und sah, wie er so 5, 6 Schafe am Horizont vor sich her trieb. Und mir das Herz natürlich in die Hose rutschte mit 1000 Horrorszenarien, die jetzt passieren könnten. Es war 2019, also schon eine Weile her. Mittlerweile würde ich ja auch anders reagieren in Situationen. Damals war ich auch noch nicht Hundetrainerin. Aber mit meinem damaligen Wissensstand, ja, hatte ich in erster Linie einfach Panik, Angst um die Schafe, Angst um meinen Hund. Gedanken an den Jäger, der hoffentlich gnädig ist. Und man muss dazu sagen, das ist nicht so ein Wald, wie wir jetzt in Deutschland haben, sondern das war rough, also da waren Steilfelsen, da ging es steil bergab. Es war nicht einsehbar, es war ja landschaftlich, es war in so einem Fjord drinne. Die Bedingungen waren denkbar schlecht, aber er kam zum Glück relativ schnell dann einfach wieder, hat eingesehen, zum Glück, dass die Schafe schneller sind, wie gesagt, er war auch schon 10 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, und kam dann ganz glücklich wieder, dieses Abenteuer erlebt zu haben, und ich konnte die daraus lernen und habe ihn natürlich nicht mehr so befestigt, und diese Schleppleine war dann eh hinüber, da auch als Tipp. Ich hätte nämlich nicht für möglich gehalten, dass eine Schleppleine reißen kann. Doch Schleppleinen können reißen. Und zwar dann, wenn da ein Knoten drauf ist. Da war genau ein Knoten drauf und an der Stelle wurde das Material porös. Also es war eine Biotane-Schleppleine, die eigentlich als unzerstörbar gilt. Aber in dem Moment wurde sie zerstört durch diesen Ruck. Und ich habe aber nicht mitgekriegt, dass dieser Schaf an unser Auto kam oder in die Nähe kam. Genau, also das war eine Situation, wo ich echt Schiss gekriegt habe. Und eine andere Situation hängt auch mit der Schleppleine zusammen. War, als ich relativ weit oben, schon im Norden in Norwegen, über so einen Pass gefahren bin. Also das war schon echt irgendwo im Nirgendwo, da kam alle halbe Stunde vielleicht mal ein Auto entgegen, sonst war da nichts, da wohnt niemand, da gibt's nichts, da kann man nicht einkaufen, da ist wirklich nur Landschaft. Und ich bin über so einen Pass gefahren und ganz oben war so ein Parkplatz, sage ich jetzt mal. So eine Fläche, wo man eben halten konnte und Pause machen konnte. Kann auch sein, dass da sogar eine öffentliche Toilette war. Das gibt es nämlich auch relativ oft. Vor allem in Norwegen gibt es sehr gute öffentliche Toiletten, teilweise sogar mit Duschen. Also da habe ich teilweise auch geduscht. Und ansonsten ist natürlich ein Tipp in Hafenstädten. Ich bin immer die Küste entlang von der Route her. Gibt es auch auf Duschen, die man nutzen kann. Und dann bin ich auch auf diesen Platz gefahren, um eine Pause zu machen. Und das war sehr felsig da. Also es war nicht wie im Wald, sondern es war so eine felsige Landschaft, die konnte auch sehr weit gucken. Da waren nur so Sträucher, die so mir vielleicht bis zum Bauch gingen. Sonst war da alles, konnte man echt weit gucken. Sehr gut einsehbar und eben alles grau und grau. Und ich konnte da alles einsehen und hatte ihn eben eine Schleppleine und sind da ein bisschen durchspaziert, haben eine Pause gemacht und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt mit und habe dann die Leine losgelassen, also die Schleppleine, weil ich dachte, okay, wo nichts ist, kann auch nichts sein. Und bin dann mit ihm weiterspaziert und plötzlich, wie das so ist, einmal nach vorne geguckt, einmal wieder nach hinten geguckt und der Hund war weg. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, ich müsste ihn ja jetzt sehen, wie er hier wegläuft, weil wie gesagt, es war alles einsehbar. War der aber nicht. Ich habe alles abgesucht. Am Anfang war ich noch sehr cool, weil ich dachte, wie gesagt, er kann ja jetzt eigentlich nicht weg sein. Ich müsste es doch sehen und komisch. Dann habe ich ihn aber nicht gefunden und habe gerufen und gerufen und er kam nicht. Und irgendwann wurde ich stutzig und dachte, oh Gott, was ist, wenn der jetzt doch irgendwie losgerannt ist und ich das nicht mitgekriegt habe, was ja unwahrscheinlich ist, weil ich ein sehr gutes Auge auf ihn habe. Aber dann irgendwann natürlich so Szenarien im Kopf, wie was ist, wenn er sich verletzt hat und deshalb nicht wiederkommt, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Und dann ging das echt bestimmt 2 Stunden voller Angst, Ungewissheit und Sorge. Wie gesagt, das war im Nirgendwo. Kein Handyempfang, niemand, der ihn hätte finden können oder mir hätte helfen können, ihn zu suchen. Das war so ein Moment, wo ich natürlich mit der Panik zu tun bekommen habe und ziemlich verzweifelt war. Dann kam aber allerdings irgendwann ein Auto. Ein paar Einheimische haben da auch einen Halt gemacht. Sind pinkeln gegangen, haben eine Zigarette geraucht und ich habe gar nicht groß mit denen, habe das so von Weitem beobachtet, weil ich war noch da zwischen diesen Büschen und habe natürlich meinen Hund gesucht. Und irgendwann sehe ich, wie eine Frau von denen um die Ecke kam mit Kalle in der Hand. Und ich so, oh mein Gott, wo hast du sie gefunden? Und sie so, suchst du den Hund? Ist es deiner? Ja, es ist es meiner. Und ja, ich suche den schon seit Stunden. Und dann hat sie sich herausgestellt, dass er eigentlich die ganze Zeit ganz in meiner Nähe war. Er hatte sich mit der Schleppleine in so einem Busch verfangen und konnte einfach nicht weitergehen. Und er hat halt sich auch leider nicht bemerkbar gemacht, aber er war die ganze Zeit nicht weit. Also alles gut gewesen, alles gut ausgegangen, nur hat mich natürlich 1000 Nerven gekostet. Also solche Sachen hatten wir. Wir haben natürlich auch, weil wir wie gesagt immer, fast immer den Weg an der Küste entlang gegangen sind, was in Norwegen übrigens bedeutet, sehr viel Fähre zu fahren, hat er total oft, ihr müsst wissen, Kalle ist ein Kadaverliebhaber, hat er total oft am Strand natürlich Sachen gefunden, die sehr eklig waren und sich darin dann auch, ja, bedient an sämtlichen Dingen, die man da so finden kann, aber es ging alles gut, es gab keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die er da zum Glück hatte. Was habe ich sonst so erlebt? Sehr viel Alleinsein, sehr viel Natur. Ich bin jemand, der sehr, sehr gut alleine sein kann und das auch mag. Sonst hätte ich mir diese Reise wahrscheinlich nicht zugetraut. Ich habe auch andere Reisende getroffen, die dasselbe wie ich vorhatten, aber dann nach 2 Wochen abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, okay, sie können eigentlich auch ganz gut allein sein, aber so einsam haben sie sich dann doch nicht vorgestellt, weil wie gesagt, Nebensaison ganz oben irgendwo in der Natur ist man tatsächlich oft alleine auf den Stellplätzen. Und anfangs, wo noch Urlaubssaison war und ich an Orten war, wo auch viele andere Camper mit ihren Vans standen, blieben die natürlich unter sich, weil das in der Regel immer Paare waren, die mindestens zu zweit unterwegs waren oder Paare mit Kindern, wo dann einfach kein Kontakt so zustande kommt. Ich habe ihn auch nie aktiv gesucht, weil ich damit ja fein bin. Aber es gab natürlich dann schon, umso weiter hoch in Norden ich gekommen bin, umso einsamer wurde es. Ich glaube, die längste Zeit, wo ich wirklich keinen Menschenkontakt waren so 20 Tage, wo ich keinen Menschen gesehen habe. Also wo ich echt, klar kam mir mal ein Auto entgegen oder so, aber nicht irgendwie näher in Kontakt war mit Menschen, also weder in einem Supermarkt war oder sonst was. Ich habe einfach einen Großeinkauf davor gemacht und habe dann meiste Zeit irgendwo im Wald verbracht mit Kalle. Und das, muss ich sagen, war dann irgendwann schon mal so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, also entweder ich werde jetzt zum Hund oder Kalle wird zum Mensch, weil wir so nur uns hatten. Und dann war ich so, ich muss mal wieder einen Menschen sehen. Dann habe ich, es ist ja selbst gebetet, hätte ich gewollt, hätte ich mir natürlich, hätte auch auf einem Campingplatz gehen können, wenn es einen gegeben hätte, beziehungsweise hätte ich gesucht, hätte ich auch einen gefunden. Aber das war aus finanziellen Gründen nicht drin. Ich war auf der ganzen Reise genau 2 Nächte auf einem Campingplatz und gegen Ende nochmal 1 oder 2 Nächte in der Pension. Aber sonst war ich eben sehr, sehr sparsam unterwegs wegen meinem Budget und weil in Skandinavien natürlich die Lebensmittel schon recht teuer sind, dass da halt das Geld dafür drauf ging. Und ich habe das Thema dann so gelöst, dass ich mir, sobald ich wieder in Gebiete kam, wo es Städte gab oder eben dann wieder Richtung Süden ging, Couchsurfing gemacht habe, um einfach mal ein bisschen die sozialen Batterien aufzuladen, ein bisschen Austausch zu haben mit Menschen, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Und es war dann auch völlig fein, das hat dann immer 1-2 Tage gereicht und dann konnte ich wieder ein paar Wochen sehr gut alleine sein. So habe ich das gemacht, dafür muss man Mensch für sein. Ich habe natürlich in der Zeit sehr, sehr viel über mich selbst gelernt. Und diese Frage kam auch und ich liebe diese Frage, vielen, vielen Dank dafür. Nämlich die Frage, was hast du in dieser Zeit über dich selbst gelernt? Mit der ganzen Aktion jetzt gesamt betrachtet, habe ich vor allen Dingen gelernt, dass ich meine Pläne und Träume umsetzen kann, dass das keine Träume bleiben müssen, dass ich Dinge erreichen kann, auch wenn sie zunächst unmöglich erscheinen. Denn natürlich hatte ich diese Limitierungen von, du hast ja kein Geld dafür, wie willst du das machen, das ist ja viel zu gefährlich, was ist, wenn da was passiert, was ist, wenn was mit Kalle ist, du kannst ja das Auto niemals leisten, woher willst du das Geld nehmen? Natürlich hatte ich all diese Gedanken. Aber ich hatte natürlich auch den Willen, das trotzdem zu machen. Und die Neugier, was passiert oder wie weit ich komme. Natürlich, ich habe noch nie ein Auto ausgebaut. Ich habe auch keine handwerklichen Erfahrungen, aber ich habe es ausprobiert und einfach gemacht und irgendwie hat es geklappt. Und das war natürlich eine Erfahrung, die mich mir eben gelehrt hat, dass Dinge, auch wenn sie zunächst mal erstmal auf den ersten Blick unmöglich erscheinen, trotzdem möglich sind. Und das möchte ich euch auch so gerne weitergeben, weil das lässt sich natürlich auch auf unsere Hunde übertragen. Ich habe auch niemals gedacht, dass das mit Kalle so wird, dass ich den, ja, wir haben auch so schönste Wanderungen gehabt, dass ich das mit ihm erlebe, dass wir irgendwie wir sind einer Rentierherde begegnet, die plötzlich vor uns stand. Kalle war ohne Leine. Die waren bestimmt 20 Tiere, die schon auf den Boden gestampft haben und die Geweihe uns entgegengestreckt haben. Und ich habe diese Situation trotzdem souverän gemeistert und Kalle auch, was mich sehr stolz gemacht hat und auch für ihn ein riesen Lernprozess war in dieser Zeit. Ganz kurz zum Hintergrund, in diese Situation sind wir so geraten. Wir waren an einem Ort, da war so eine kleine Insel, vielleicht 200 Meter breit, 100 Meter lang. Und die konnte man nur über so eine ganz schmale Landzunge quasi erreichen, also zu Fuß. Und ich habe mir die davor von dem Hügel aus angeguckt und konnte die ganze Insel sehen und dachte, ach cool, da könnte ich Kalle ja mal ohne Leine laufen lassen, weil Kalle hat ja keinen Bock auf Wasser, der wird nicht durchs Meer gehen. Und so, wenn er auf dieser Insel ist, kann er da auch nicht weg. Und da war nichts von oben, nur ein bisschen Landschaft und viel Sand. Cool, da können wir jetzt einen richtig schönen Spaziergang machen, habe ich mir gedacht, als ich auf diesem Hügel stand und von Weitem auf diese Insel geblickt habe. In Anführungsstrichen Insel, wie gesagt, ist die Waffe noch verboten, aber mit diesem schmalen Weg und ich dachte, solange ich diesen Weg im Blick habe, sind wir sicher und bin dann diesen Hügel runter und auf diese Insel gelaufen. Und in dieser Zeit hatte ich nicht im Blick, dass vielleicht dieser Weg genutzt wird zur Insel und habe nicht gesehen, dass da eben diese Riesenherde Rentiere sich auch auf den Weg auf diese Insel gemacht hat und dann auch hinter so einem kleinen Hügel, hinter den ich blicken konnte von dem Hügel, von dem ich die Insel betrachtet habe. Aber als ich dann eben unten auf der Insel war, konnte ich da nicht mehr hinter dran blicken und da habe ich sie erst nicht gesehen. Ja, und dann lief Kalle da frei und plötzlich kamen wir um die Kurve und die standen da alle. War mega Moment, weil halt dieser Anblick von diesen vielen Tieren direkt vor einem, die irgendwie wunderschön sind, aber in dem Moment war es halt auch brenzlig. Und dann gegenüber Kalle und dann ich, aber da hat sich unser Anti-Jagd-Training ganz gut ausgezeichnet und bewährt und wir haben das, haben uns höflich von denen verabschiedet und sind wieder gegangen. Und solche Situationen hatten wir eben auch oft mit Schafen. Und so weiter, wie man Richtung Nordkap kommt, umso mehr Rentiere, die da komplett frei rumlaufen, gibt es natürlich. So viel zum Thema Tierbegegnungen. Wie ist es weitergegangen? Also ich war am Nordkap mit Kalle. Die letzten Meter sind wir zu Fuß gegangen. Hatte keinen coolen Grund, sondern es war auch ein finanzieller Grund. Die Parkplätze in Nordkap sind sehr teuer, weil es eine Touristenattraktion ist. Also haben wir ein paar Kilometer weiter vorne kostenlos geparkt und sind die letzten Meter zu Fuß gegangen, was irgendwie cool war, weil das so die letzten Meter bis zum Ziel waren, gefühlt. Ne? Die Reise war dann natürlich noch lange nicht vorbei, aber es war halt so ein Meilenstein, den ich erreichen wollte und erreicht habe. Und dann eben zu Fuß da nochmal entlang und oben angekommen. War cool, aber da oben war halt auch nichts. Also an dem Tag, wo wir da waren, war nur Nebel, alles grau in grau. Man hat leider gar nichts gesehen. Aber das Gefühl, es geschafft zu haben, war natürlich wahnsinnig schön. Und ich muss mal gucken, dass ich den Faden nicht verliere, weil ich mir immer wieder mehr Sachen einfallen, was alles so passiert ist. Wir waren am Nordkap. Sind über Finnland zurück. In Finnland hatte ich meine Autopanne. Das ist in Anführungsstrichen das Schlimmste, was passiert ist. Also es war nicht schlimm. Ich bin über eine, durch den Wald gefahren. Da waren sehr, sehr spitze Steine den Weg ausgelegt und für die man sehr schwer rüberkam. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ein Reifen schon platt ist. Die Steine haben den quasi einfach aufgeschlitzt. Es ging vielen anderen Autos da auch so an dem Tag. Hat mir dann später der Abschleppdienst berichtet. Und ja, bis der Abschleppdienst da war, ging es 4 Stunden. Und bis mich mit dem Abschleppdienst wieder in der Zivilisation war, ging es 3 Stunden nachts durch den Wald. Und in Finnland war ich dann schon wieder so weit unten, dass und dir ja die Jahreszeit so weit vorgeschritten, dass es da auch schon wieder dunkel wurde. Also dann war ich nachts um 3 oder so irgendwo in einem, ja, es war nicht meine Werkstatt, das war eigentlich die Garage des Abschleppdienstes, aber der Mann war so nett und hat mir dann noch geholfen, den Reifen zu wechseln. Und dann ging das auch weiter. Also auch da gab es für dieses Unglück, sage ich mal, eine Lösung. Und das ist eben auch so ein Learning, das ich hatte, nämlich so, ne, das war natürlich so ein Szenario, ich will jetzt nicht sagen Worst Case, aber es ist natürlich schon was, wo man denkt, hoffentlich bitte passiert es nicht, bitte keine Autopanne, weil das Auto natürlich auch meine Unterkunft ist, ne? Und wichtig ist, weil dadurch habe ich natürlich auch Geld gespart, weil ich ja keinen Unterkunft bezahlen musste, weil das mein Lebensinhalt war, das Auto war sehr, 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 sehr wichtig. Und dann ist es trotzdem passiert und es ist trotzdem weitergegangen und es war trotzdem alles kein Weltuntergang. Das habe ich gelernt, dass selbst Worst-Case-Szenarien für irgendwas gut sind und es danach trotzdem weitergeht. Okay, ich gehe mal auf eure Fragen ein. Mich hat noch die Frage erreicht, wie viel Zeit ich am Handy verbracht habe mit Stellplatzsuche. Ich definiere viel Zeit. Ich habe definitiv Zeit damit verbracht, online nach Stellplätzen zu gucken. Es hatte vor allen Dingen den Hintergrund, dass ich, ne, weil man bedenkt, dass ich da viel im Wald, auf Waldstraßen und nicht befestigten Straßen auch unterwegs war, verhindern wollte, dass ich stecken bleibe im Auto, dass ich irgendwo reinfahre, wo ich nicht mehr wenden kann und nicht mehr rauskomme oder sowas. Und da helfen einfach die Erfahrungswerte von anderen Leuten, die sagen, okay, wir sind mit unserem VW-Bus da lang gefahren und es ist gut gegangen, am Ende kommt eine Wendemöglichkeit. Die Bodengegebenheiten sind dort und dort oder sogar Bilder davon online hochladen in den gängigen Apps, die man nutzt für Stellplatzsuche. Gibt natürlich ein gewisses Maß an Sicherheit und hilft einem einfach, das Ganze sehr praktikabel zu machen, weil man einfach gucken kann, okay, heute will ich ungefähr da und dahin oder so und so weit fahren, was für Stellplätze gibt es denn da, ist da irgendwas Schönes, irgendwas cool, kann ich davon irgendwas nutzen? Und weil es natürlich in Momenten, wo man nicht alleine stehen wollte, weil man in der Gegend war, wo man sich nicht sicher gefühlt hat oder so, da auch Plätze suchen konnte, wo die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass da auch andere Camper sind, auch wenn man mit denen nicht konkreten Kontakt getreten ist, es ist ja trotzdem gut zu wissen, sind da auch noch andere Menschen, da sind auch noch Gleichgesinnte. Aber ich habe es auch teilweise so gemacht, dass ich entlang des Weges Stellplätze spontan genommen habe oder ja ohne Apps irgendwelche Stellplätze, die nirgends eingezeichnet waren, genutzt habe. Genau, und somit habe ich mich sicher gefühlt. Also grundsätzlich ja, ich habe mir natürlich auch bewusst Länder ausgesucht, wo der Sicherheitsstandard recht hoch ist. Aber ja, ich war so hin und her geschlagen, hin und her geschlagen, wo man, also zwischen im Wald sein, fand ich meistens besser, wie in der Stadt zu sein oder zwischen Menschen, weil im Wald ist nichts, da kann mir auch nichts gefährlich werden. Und selbst, ja, es war unheimlich, wenn man bedenkt, dass da Bären oder so rumlaufen. Aber da dachte ich, okay, ich kann einfach das Auto zumachen und ich mich darin verstecken, da passiert nichts. Natürlich waren da aber auch Gedanken, so wenn da jetzt aber was passiert, ist auch niemand da, der mir helfen kann. Andererseits in der Stadt oder in der Zivilisation ist es so, da sind viele Menschen, da können es auch böse Menschen geben. Da sind dann aber auch welche, die mir helfen könnten. Also ich war da immer so hin und her gerissen, kam immer ganz auf den Ort an und auf die Vibes, unabhängig von, ob da Menschen waren oder nicht. Grundsätzlich ja, habe ich mich sicher gefühlt. In erster Linie oder ein großer Teil dazu hat eben beigetragen, dass es nie dunkel wurde. Und also anfangs, später wie gesagt in Finnland, als ich weiter unten war oder dann im Baltikum, wurde es natürlich nachts dunkel. Das wurde dann schon unheimlich an manchen Stellen. Ich hatte auch ein paar unangenehme Situationen, aber grundsätzlich ja. Es gab aber auch, also ich muss auch mal so ein bisschen die Romantik brechen von Vanlife. Es ist nicht alles cool, es ist nicht alles schön. Man hat schlaflose Nächte teilweise, wenn die Stellplätze nicht cool sind, wenn man irgendwo in der Nähe von Städten ist. Ne? In Helsinki zum Beispiel war ich einfach, ja, unter so einer Brücke auf einem leeren Parkplatz. Das war schon unheimlich, weil da ist halt gerade einfach in unmittelbarer Nähe keine Natur. Aber auch das ist ja so ein bisschen selbst gemacht. Man könnte ja dann auch einfach wegfahren, aber mitten in der Nacht Wenn man müde ist, will man das in der Regel auch nicht mehr. Ja, das ist so ein Jein ist da die Antwort. Ja, und ich habe, wie gesagt, Finnland wurde es dann schon dunkel, als ich weiter unten war. Und sobald ich dann mit der Fähre von Helsinki nach Tallinn rübergesetzt bin, waren quasi die Lichtverhältnisse, sage ich mal, so wie wir sie auch in Deutschland gewohnt sind, wieder normal. Ich habe übrigens Polarlichter gesehen, also in Finnland, als es schon dunkel war. Na klar, wenn es den ganzen Sommer hell ist, sieht man die nicht. Aber in Finnland habe ich die gesehen, aber die waren sehr, sehr, sehr schwach. Mir wären die gar nicht so richtig aufgefallen, wenn ich jemand anders gesagt hätte, guck mal, schau mal da oben. Das war, als ich gerade in der Stadt war. Also nicht in der Stadt, aber in der Zivilisation, wo Menschen mich darauf hinweisen konnten. Genau, dann war ich in Tallinn. In Tallinn habe ich eine Freundin abgeholt, die mich begleitet hat für ja, 30 Tage, glaube ich. Und im Baltikum waren wir dann also zu zweit unterwegs, beziehungsweise zu dritt mit Kalle. Und ja, wir haben zu zweit in diesem 1,20er Bett geschlafen, inklusive Kalle. Kalle hat immer mit im Bett geschlafen, weil, naja, es kam sonst kein Platz. Er hätte auch drunter schlafen können, aber er hat ein Thema mit engen Räumen und eingesperrt sein. Deshalb, ja, das Auto an sich war ja schon eng und klein genug. Er hatte aber mit auf der Matratze gepennt. Dann habe ich eine Freundin abgeholt. Sie hat mich 30 Tage begleitet. Wir haben von da an dann zu dritt im Auto gewohnt und diese Reise gemacht. Und das war super. Und ja, wir sind sehr, sehr gut befreundet. Und nein, wir haben uns in der ganzen Zeit nicht gestritten. Ich denke, das liegt in erster Linie daran, dass wir beide wissen, in welchen Momenten wir einfach schweigen sollten. Und es war ganz schön. Und selbst wenn es geregnet hat und wir echt nur in diesem Auto saßen, haben wir es echt hingekriegt, nicht ja, uns nicht gegenseitig die Haare auszureißen. Passt jetzt hier nicht hin, aber es fällt mir gerade ein. Und es ist vielleicht ganz interessant für euch. Thema Zecken. Ich hatte natürlich ich hatte Spot-Ons dabei für Kalle, mit denen ich hier in Deutschland auch ganz gut gefahren bin. Dann bin ich nach Schweden gekommen und die schwedischen Zecken waren so, no way, das ist uns scheißegal. Das war krass. Also so, so viele Zecken. Beispiel, ich bin mit ihm 10 Minuten an der Straße entlang, also nicht mehr irgendwie im Wald oder so, sondern einfach an der Straße entlang gelaufen. Danach habe ich ihm 15 Zecken runtergesammelt. Es war so, dass da mehrere Zecken in einer Einbissstelle waren. Und da musste ich dann ganz schnell mal in die Apotheke gehen und mir dann nochmal anderen Stoff kaufen, der die abhält. Also wenn ihr eine Reise in diese Länder plant, plant auch ein oder besorgt euch Parasitenschutz auch, was Moskitos und so angeht. Ja, die sind in diesen Ländern sehr verbreitet, kommt auch ein bisschen drauf an, wann man da ist. In Finnland zum Glück waren die schon ja, auf dem Rückweg oder am Abflachen, weil es ja dann schon recht spät war. Aber das ist auf jeden Fall was man bedenken sollte, wenn man da hingeht. Ich hatte auch einmal, dass Kalle dann so ganz viele rote Punkte bekommen hat. Und ich habe total Panik bekommen, was das ist. War natürlich irgendwo nirgendwo. Habe aber zum Glück eine Freundin, die Tierärztin ist und habe ihr Fotos geschickt und war so, hey, Hilfe, was geht? Und habe dann aber ja live quasi beobachtet, wie das einfach Moskitos waren, die ihm da ganz viele Knutschflecke verpasst haben. Aber auch da muss man natürlich dran denken, wegen Krankheitsübertragung und da einfach sich dementsprechend schützen. Genau. Dann haben wir uns das Baltikum angeguckt. Das war sehr schön. Dadurch, dass wir zu zweit waren, habe ich mich auch sicherer gefühlt. Da hatten wir einmal aber auch eine gruselige Situation nachts in einem Nationalpark, den man nur erreicht, indem man 3 Stunden über Schotterstraßen fährt durch den Wald. Also wirklich total abgeschieden, kein Handyempfang. Und da wieder eben so eine Situation, wo nichts ist, kann auch nichts sein. Aber da ist auch niemand, der dir hilft. Und dann kam mitten in der Nacht um 3 oder so ein anderes Auto. Da sind 2 Männer ausgestiegen mit einer Taschenlampe und haben, es war nicht die Polizei, und haben so ins Auto reingeleuchtet. Dann habe ich echt Schiss bekommen, dass die uns irgendwie jetzt, weiß ich nicht, was mit uns machen. Aber die sind dann zum Glück einfach wieder gefahren. Ja, sowas ist halt einfach unheimlich, ne? Weil man nicht weiß, was passiert. Und es natürlich auch Berichte gibt von anderen Reisenden, die horrormäßig sind. Und da auch einfach eine gesunde Vorsicht angebracht ist. ja, ich hatte Pfefferspray dabei, aber sonst auch nichts und natürlich den Hund. Ja, sowas habe ich auch erlebt. Ja, warum bin ich nicht nach Griechenland gegangen? Was eigentlich der Plan war und warum habe ich die Reise quasi nach 4 Monaten abgebrochen, statt nach 6 geplanten. Als ich in Finnland war, im Wald, noch relativ weit oben im Nirgendwo, wurde ich krank. Ich habe ja 2, 3 Tage solche Schmerzen gehabt, dass ich nicht das Auto verlassen konnte. Ich konnte mich auch nicht mehr um Kalle kümmern, im Sinne von spazieren gehen oder so, ne? An sowas war nicht zu denken. Ich hatte natürlich das Glück, dass wir nirgendwo waren und ich ihn einfach quasi vors Auto machen lassen haben konnte. Es ging mir dann, ich hatte ja wie gesagt Schmerzmittel und alles dabei, irgendwann so weit wieder gut, dass ich Auto fahren konnte, in die Zivilisation fahren konnte, dort in Apotheken gehen konnte und mir versucht habe, mich selbst zu therapieren. Lange Rede. Das Ende vom Lied war, dass ich ab Finnland chronische Schmerzen hatte und dann irgendwann in Litauen das nicht mehr auszuhalten war, weil ich dort zum Arzt gegangen bin. Und die mir dort empfohlen haben, dass ich nach Deutschland gehe, zu einem Spezialisten gehe. Dann war mein Rückschluss darauf, weil es da ziemlich schwierig war mit der Sprachbarriere, nach Deutschland zu fahren und dort zu einem Arzt zu gehen, auch aus Versicherungsgründen und so. Und dann habe ich quasi abgekürzt, bin dann vom Baltikum, dort habe ich dann meine Freundin, meine Begleitung wieder zum Flughafen gebracht, die zurückgeflogen. Ich bin dann über Polen der Küste entlang nach Deutschland. Meine Wohnung war natürlich noch untervermietet, da konnte ich nicht hin, aber mein Bruder hat mich glücklicherweise aufgenommen und bin dann da zum Arzt gegangen. Und war dann kurz darauf auch in Deutschland im Krankenhaus und wurde operiert. Und deshalb ist die Reise da geendet, leider. Und das war halt auch so eine Situation, die Situation von, ich bin alleine im Wald und mir geht es schlecht und niemand kann mir helfen. Also ich hätte, weiß ich nicht, schreien können oder irgendwie an die Straße robben können und warten können, bis ein Auto kommt oder irgendwie Empfang suchen können und jemanden anrufen. Hilfe holen. Aber das war auch so machbar. Aber auch das ist sowas, okay, das war scheiße, aber ich habe es irgendwie überlebt und ich habe es hingekriegt und ich habe eine Lösung dafür gefunden. Das war auch ja ein Learning. Und dann ist Griechenland natürlich leider ausgefallen und es wurde ein bisschen kürzer wie geplant. Aber es hat sich für mich auch so dann okay angefühlt und rund angefühlt. Ich hatte sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Erlebnisse. Viele Abenteuer und bin in viele Meere gesprungen oder in vielen Stellen in viele Meere, habe eine wunderschöne Landschaft gesehen. Also meine Highlights jetzt so aus Urlaubsperspektive waren definitiv die Lofoten in Norwegen natürlich, Norwegen allgemein und das war einfach so cool, da so viel Zeit für haben, weil mit einem Angestelltenjob, wo man mal vielleicht 3 Wochen am Stück höchstens Urlaub nehmen kann, in der Regel oder 2 Wochen, ist das einfach nicht in dieser Gänze zu erfassen, auch wenn man direkt da jetzt hinfliegt. Aber einfach so dieses Land so detailreich, jeden Winkel, also fast jeden Winkel zu erkunden, war natürlich sehr, sehr, sehr schön. Am besten hat es mir gefallen in Finnland. Da war die Landschaft weniger spektakulär, aber der Vibe war dort irgendwie ganz, ganz besonders. Das hatte so eine Stille und Ruhe in sich und irgendwie war alles so kalt und grau und gleichzeitig so, so warm, weil diese Stille hatte so was Wärmendes. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber der Vibe dort war wirklich sehr besonders. Und es hat mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Genau. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, an was ihr über meine Reise wissen müsst. Wenn ihr auch sowas vorhabt, dann go for it, es ist möglich. Und ihr könnt auch, ne, wenn ihr 2 Wochen feststellt, ist nichts für mich oder so wie ich krank werde, ihr könnt jederzeit nach Hause gehen, ihr seid ja nicht aus der Welt, so weit ist es auch nicht weg. Jetzt kommen noch ein paar allgemeine Reisetipps, jetzt mal unabhängig von Vanlife. Was gibt es zu beachten, wenn ihr mit eurem Hund verreist? Ist wahrscheinlich ganz interessant. Also, ihr braucht auf jeden Fall für jeden Grenzübertritt einen EU-Heimtierausweis mit eingetragener Chipnummer. Es sei denn, ihr habt einen Hund, der vor dem 3. Juli 2011 geboren ist. Da gab es nämlich eine Gesetzesänderung. Da wurde das quasi eingeführt und Hunde, die davor geboren sind und die tätowierte Nummer in diesem EU-Heimtierausweis registriert ist, sind vom Chip ausgenommen, aber in der Regel sind eure Hunde wahrscheinlich danach geboren oder sind nicht tätowiert und haben einfach diesen Chip, wenn sie aus dem Tierschutz kommen, sowieso. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass der sich ausweisen kann, genauso wie ihr bei einem Grenzüberschritt. Dann braucht euer Hund auf jeden Fall eine gültige Tollwutimpfung. Und da ist es ganz wichtig zu beachten, dass die Impfwirkung erst nach 21 Tagen eintritt. Das heißt, wenn ihr jetzt übermorgen in Urlaub wollt, reicht es nicht, euren Hund morgen gegen Tollwut zu impfen, sondern ihr müsst bedenken, dass es 21 Tage alt sein muss, diese Impfung. Das wird an der Grenze gegebenenfalls kontrolliert. Und dabei gibt es auch zu beachten, dass wenn ihr jetzt mit einem Welpen verreist oder vor allen Dingen interessant, wenn ihr vielleicht einen Welpen aus dem Ausland adoptieren wollt, dass Welpen mindestens 15 Wochen alt sein müssen. Das liegt daran, dass diese Tollwutimpfung, die sie brauchen, erst ab einem Alter von 12 Wochen geimpft wird. Und wenn man dann bedenkt, dass man noch 21 Tage warten muss vor die Impfwirkung, sind sie also mindestens 15 Wochen alt. Das ist so das frühestmöglichste Datum. Also wenn euch jetzt jemand einen Welpe mit 8 Wochen, was ohnehin schon mal sehr unseriös und nicht zu empfehlen ist, aus dem Ausland empfiehlt, morgen einreisen zu lassen, dann hinterfragt das. Das ist nicht legal und nicht gut. Achtet darauf, dass die Welpen mindestens 15 Wochen alt sind und Tollwut geimpft sind. Manche Länder erfordern auch einen Bluttest ein, also eine Tollwut bzw. einen Antikörpernachweis übers Blut. Das ist ja länderspezifisch. Es gibt eine Einfuhrregel, dass wenn man jetzt privat verreist und kein Züchter ist oder keine Tierschutzorga oder keine Ausstellung betreibt, dass man maximal 5 Tiere über die Grenze bringen kann, also auch von verschiedenen Spezien, also 2 Hunde, 3 Katzen und machten die 5 voll. Und dann gibt es eben länderspezifische Regelungen, was Parasiten angeht, zu beachten, wie eben in meinem Beispiel, dass Norwegen sich diese frische Wurmkur gewünscht hat, beziehungsweise den Schutz für Bandwürmern. Also kurz gefasst, was ihr auf jeden Fall braucht, egal wohin ihr geht, das ist in allen Ländern gleich, ist es Pflicht, einen EU-Heimtierausweis zu haben, in dem Zusammenhang einen Mikrochip oder die Tätowierung, falls euer Hund vor dem 3. Juli 2011 geboren ist, und eine gültige Tollwutimpfung, das heißt, sie ist mindestens 21 Tage alt. Und dann eben gegebenenfalls eine Bandwurmbehandlung und länderspezifische Regelungen. Es gibt natürlich auch Länder, die die Einfuhr von bestimmten Rassen verbietet. In Deutschland haben wir das sogenannte Hundeverbringungs- und Einführungsbeschränkungsgesetz, was besagt, welche Rassen nach Deutschland eingeführt werden dürfen und welche nicht. Und andere Länder haben auch sowas. Also in Dänemark zum Beispiel stehen 13 Hunde auf der Liste, die nicht einreisen dürfen. Und im schlimmsten Fall kommen eure Hunde dann in Quarantäne oder es gibt einfach Ärger an der Grenze, um das zu vermeiden. Informiert euch da frühzeitig und checkt das ab. Ihr könnt da die Infos zu den offiziellen zuständigen Botschaften oder beim Zoll einholen. Und dann gibt es natürlich auch noch zu beachten, dass an eurem Zielort, an eurem Urlaubsort, wo ihr hin möchtet, Städte, Kommunen und Länder auch eigene Regeln haben, was Leinpflicht, Maulkorbpflicht und sowas angeht, dass ihr euch da frühzeitig informiert, was erlaubt ist und was nicht und wie sie sich das Zusammenleben von Mensch und Hund rechtlich vorstellen. Und ganz wichtig ist auch dran zu denken, dass ihr die Durchreiseländer checkt, ne? Also wenn mein Ziel jetzt zum Beispiel Norwegen war, gehe ich dabei durch Dänemark und Schweden auf dem Weg dahin, dass ich natürlich auch deren Regeln befolge, weil jeder Grenzüberschritt zählt und jede Regel muss quasi befolgt sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr daran denkt und eben die dementsprechenden Papiere mit habt und alles nachweisen könnt, was wichtig werden könnte. Und Reisen mit der Bahn. Wie gesagt, ich musste mein Auto dann leider verkaufen. Aber seitdem bin ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit Kalle unterwegs und wir reisen sehr viel mit dem ICE durch ganz Deutschland. Oft auch längere Strecken, wo wir 6 Stunden oder so unterwegs sind. Und da als Tipp, Maulkorbpflicht herrscht in der Deutschen Bahn in den Fernverkehrszügen. Also Maulkorbtraining zahlt sich aus. Denkt daran, es zahlt sich immer aus. Ich würde es immer jedem empfehlen, das zu machen und wirklich einen guten Maulkorb zu haben, neben der Hund genug Platz zu hecheln hat, zu gehen kann, trinken kann, essen kann, je nachdem dadurch der bequem sitzt, den links drückt, indem er einfach lange sein kann. Hundeticket bei der Bahn kaufen. Der Hund zahlt bei der Deutschen Bahn den Preis eines Kindes. Das ist in der Regel die Hälfte des Erwachsenenpreises. Und da ganz wichtig, das Ticket kriegt ihr nur an einem Schalter, in einem Bahnhof, an einem Automat. Wenn ihr online buchen wollt, gibt es da kein spezielles Hundeticket zum Auswählen. Das ist leider ein bisschen kompliziert gehandhabt. Ihr müsst dann quasi online einen für ein Kind buchen, separat. Das geht auch nicht mit der Erwachsenenbuchung gleichzeitig, also separat. Ein Kinderticket irgendwie ist, glaube ich, ab 14 Jahre, weil unter 14 fahren die kostenlos, aber ihr habt dann das ab 14. Und dann geht das auch nicht als Online-Ticket, sondern ihr müsst Versand nach Hause anklicken, dass ihr quasi die Karte dann physisch in der Hand habt und im Schaffner vorzeigen könnt. Das geht leider nicht als Online-Ticket. Also auch daran denken, frühzeitig zu buchen, damit der Postversand da noch mit drin ist und das Ticket rechtzeitig bei euch ankommt, wenn ihr eben nicht die Möglichkeit habt oder keinen Bock habt, vorher irgendwie am Schalter das zu kaufen. Und beim Reisen mit der Bahn auch dran denken. Also ich habe jetzt einen Seniorhund, genug Zeit beim Umsteigen zum Beispiel, entweder um nochmal eine Pause zu machen, nochmal pinkeln zu können, oder bei mir ist zum Beispiel so das Thema, ich brauche Zeit, einen Aufzug zu finden und damit zu fahren, weil an deutschen Bahnhöfen gibt es oft sehr, sehr, sehr viele Treppen, sehr lange Treppen, wenn man bedenkt, man kommt irgendwie von der U-Bahn und muss ganz hoch oder so, sind Treppen mit drin und dann eben gucken, ob euer Hund das kann. Kann es theoretisch, aber hat auf Arthrose bedingt Schmerzen, sollte einfach nicht, wenn es irgendwie geht, viele Treppen laufen, vor allen Dingen bergab. Ist mir ein Aufzug lieber, aber dann, je nachdem mit Verspätung oder so, wenn es nur noch 2 Minuten Umsteigezeit ist und man rennen muss, könnte das zum Problem werden, wenn man einfach keine Zeit hat, den Aufzug zu finden, zu suchen und da den zu benutzen. Oder wenn man einen Buggy für den Hund dabei hat, da dann auch dran denken, was für ein Gepäck ihr dabei habt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Rollkoffer dabei habe, habe ich keine Hand mehr frei, den Hund irgendwie gut zu tragen. Dann nehme ich einen Rucksack, dass ich die Hände frei habe für den Hund. Also solche Kleinigkeiten, die es einfach zu bedenken gibt. Und ihr könnt natürlich auch einen Sitzplatz reservieren, wenn ihr wollt, dass euer Hund dann, dass ihr so einen Zweiersitz oder so bekommt, damit ihr da eure Ruhe habt und den Platz strategisch gut wählt, wo vielleicht, je nachdem, was für Bedürfnisse euer Hund hat, er nicht im Gang liegt oder da, wo kurz vorm Bordbistro, wo einfach viele Leute hin und her laufen oder was auch immer das ist. Nur so als Tipp am Rande, falls ihr mal mit der Bahn unterwegs seid. Und da die öffentlichen Verkehrsmittel in den Städten oder Kommunen haben da auch noch ihre eigenen Regeln. In Leipzig herrscht zum Beispiel eine generelle Maulkorbpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt aber auch Städte, wo es keine Maulkorbpflicht gibt und die Hunde ohne mitfahren dürfen. Das liegt dann in eurer Verantwortung, ob euer Hund quasi einen Maulkorb in diesen Situationen braucht oder nicht. Alright, das waren erstmal meine wichtigsten Tipps, Erfahrungen und Erzählungen aus dieser Zeit von meiner Reise und meine allgemeine Reiseberichterstattung. Wenn dir noch Fragen dazu kommen, irgendwas unklar ist, du neugierig bist, ich irgendwas vergessen habe zu erzählen, dann schreib mir super gerne eine Nachricht, dann beantworte ich die Frage auch gerne noch im Nachhinein. Ich bin super gespannt von euren Erfahrungen, euren Berichten, euren Tipps und Tricks, wo ihr schon überall mit eurem Hund wart. Also ich habe mal Bilanz bezogen, nochmal so abschließend als Zusammenfassung. Auf meiner Europareise, die am Ende nicht so ganz Europa wurde, insgesamt 12.000 Kilometer zurückgelegt, habe unabhängig von der Reise insgesamt mit Kalle schon 12 Länder bereist und habe, wenn ich es richtig gerechnet habe, seit ich ihn habe, um die 40 Bahnstrecken mit ihm bestritten oder 40 Bahnreisen dann jeweils mit Hin- und Rückfahrt. Wir haben schon ein bisschen was erlebt und ich bin sehr dankbar dafür und freue mich noch auf weitere Erfahrungen. Und auf eure Erzählungen, wie gesagt. Ihr findet mich auf Instagram unter riotdogs.coaching, auf meiner Webseite riotdogs.de. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet, mir ein Feedback gibt, mich supportet, die Folge teilt mit Menschen, die das interessieren könnte, die daraus einen Nutzen haben. Und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ganz, ganz liebe Grüße.